Auf dem Weg hierher hat ein Freund uns noch nach Bad Boll genommen und uns das Grab des Blumhardts gezeigt und uns gesagt, dass da manche sind in Europa und in Deutschland, die nicht daran glauben, zum Beispiel die Geschichte der gottlieben Titus und so weiter, dass es für uns aus Afrika kein Problem ist. Denn was der Mann hier in Europa erlebt hat, erleben wir vielfältig auch in Afrika. Zum Beispiel, dass Tiere aus einem Menschen kommen können, aus Besessenen. Ich weiß von einer indischen Frau, eine Hindu-Frau, die Christ wurde. Aber es offensichtlich war, dass es in ihrem Leben nicht stimmte. Und dann nach einiger Zeit sie furchtbare Anfälle bekam, dass sie ganz bewusstlos war. Trotzdem sie frei herumging, sprach. Aber wenn sie wieder zu sich kam, wusste sie nicht, was geschehen war. Dann, wenn sie diese Anfälle bekam, erbrach sie viel, sodass der Boden in einem Raum ganz schmutzig war. Und dann benahm sie sich wie ein Hund. Der Hund, der bricht und dann das wieder frisst. Genau wie ein Hund benahm sie sich und leckte das ganze Verbrochene wieder auf mit ihrer Zunge. Wie ein Hund. Das war für die Familie etwas Schauderhaftes, für den Mann, für die Kinder. Und sie zu uns kamen und sagten, hilft uns. Kann das Evangelium uns nicht eine Hilfe sein? Kann Jesus, den ihr verkündigt, uns nicht befreien von diesen Mächten? Und Gott sei Dank, der Herr Jesus hat das getan. Aber als sie frei wurde, da kam ein Hund aus ihrem Mund heraus und lief fort. Ich bin nicht blöde, ich bin auch kein Mensch, der leicht seelisch bewegt wird oder emotionell ist. Aber ich sage Ihnen Sachen, die wir erleben. Da ist mehr zwischen Himmel und Erde, als das, wovon wir träumen können. Eine andere Zulu-Frau, die besessen war und zum Glauben kam, da kamen Tiere aus ihr heraus, die überall den Wald füllten, aus einer Person. Und da, wie ist das? Das ist doch ein Märchen. Das gibt es, genauso wie es einen Poltergeist gibt und andere Sachen. Und solche Mächte gibt es auch heute noch in Europa. Denn die Bibel lehrt uns, der Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, aber gegen Gewalten, gegen Fürsten, böse Geister in der Luft. Und der Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, aber diese Finsternismächte. Nun, heute Abend ist etwas Seltenes geschehen. Ich hatte ein Wort, ein Text, worüber ich reden wollte. Aber den ganzen Tag werden meine Gedanken und mein Herz immer wieder zurückgeführt nach einem anderen Wort. Dann habe ich schließlich gesagt, aber Herr, warum? Da sagte ich, Herr, vergib mir. Ich habe kein Recht, um warum zu sagen, sondern gehorsam zu sein. Ich weiß selber nicht, warum ich Ihnen diese Botschaft am heutigen Abend bringen muss. Aber ich will gehorsam sein. Wir finden unseren Text also im Matthäusevangelium, Matthäus 9, Vers 35 bis 38. Matthäusevangelium, Kapitel 9, Vers 35 bis 38. Und Jesus ging umher in alle Städte und Märkte, lehrte in ihren Schulen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte allerlei Seuche und allerlei Krankheit im Volke. Und da er das Volk sah, jammerte ihn desselben, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er arbeite in seine Ernte sende. Lasst uns nun unsere Häupte beugen und beten. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du alle Störung hinwegnehmen wollest, alles Störendes. Schenk uns ein Herz und ein Ohr zu hören, was du uns sagst. Rede zu uns durch dein heilig Wort. Lass diese Stunde nicht umsonst sein und vergeblich an uns vorübergehen. Erfasse und ergreife einen jeden unter uns. Amen. In unserem Text lesen wir, dass Jesus umherging in alle Städte und Märkte und lehrte in den Schulen und Synagogen und predigte das Evangelium. Im vorherigen Vers lesen wir, dass die Pharisäer ihn aufs Schärfste widerstanden. Sie sagten: Du treibst die Teufel aus durch den Obersten der Teufel. Hart gingen sie gegen ihn. Aber trotz allen Widerstand ging der Herr und verkündigte das Evangelium. In allen Städten. Er suchte nicht nur die Vornehmen aus, sondern groß und klein. Er ging zu den Märkten, auf der Straße, verkündigte dort das Evangelium, in den Synagogen, überall. Und merken Sie sich das, dass Jesus trotz allem Widerstand hindurchging. Es gibt Christen in dieser Welt, wenn es zu heiß wird, wenn der Widerstand zu groß ist, dann verlieren sie ihre Kraft und ihren Mut. Dann wollen sie aufgeben. Sie können nicht mehr weiter. Aber bei einem Christen gibt es kein Aufgeben, bei einem ernsten Christen. Wir müssen hindurch. Zulu, Shaka, der Führer des Zulus war, der Napoleon des Zulus. Wenn seine Kriege, seine Soldaten zurückkamen vom Krieg und einer hatte eine Wunde hinten am Kopf, dann wurde der umgebracht. Der wurde getötet, sodass seine Vögel seine Geie und Adle Futter bekamen. Er sagte, wie ist das möglich, dass du eine Narbe hinten am Kopf hast? Hast du geflohen? Bist du geflohen? Bei ihm gab's kein Zurück. Wer ja gesagt hatte, voranging, musste den Feind besiegen oder in der Schlacht umkommen. Und so haben sie Helden unter den Zulus, wie eine Hunderte überwunden hat. Und manche dort gestorben sind. Denn sie wussten, es gibt kein Zurück. Das bedeutet der Tod. Die Wunden müssen von vorn sein. Wehe, wenn einer eine Wunde hinten hat. Dann sagt der König, du, wie ist das möglich? Hattest du dich gewandt? Wurdest du zu heiß? Der Herr Jesus, der größer ist als der Zulu-Napoleon und der europäische Napoleon und alle Feldherren, der sagt, wer seine Hand an den Fluch legt und schaut zurück, ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Das sind nur Helden durch die Gnade Gottes, die in das Himmelreich eingehen. Weichlinge und Menschen, die nicht hindurchgehen. Ihr Ort ist im feurigen Fuhl. Der Herr Jesus dann trotz allem Widerstand. Und lieben Freunde, man hätte es von den Pharisäern nicht erwartet. Das waren die frommsten Menschen zu der Zeit Jesu. Aber damit müssen wir rechnen. Die Bibel sagt uns vieles darüber. Wer Gott selig leben will, muss Verfolgung leiden. Unser Bruder, schwarzer Bruder, sagte, für einen Zulu, der sich wahrhaftig bekehrt, kostet es etwas. Er muss mit seinem Leben rechnen. Wer nicht bereit ist, sein Alles dran zu tun, sein Leben herzugeben und sein Leben für das Evangelium zu verlassen, der kann kein Christ sein unter den Schwarzen. Darum werden sie gute Christen. Weil wenn sie sich bekehren, müssen sie sich das gut überlegen. Sie werden als Verräter dargestellt. Es wird gesagt, so, nun geht ihr mit den Weißen. Ihr verlasst eure Tradition, eure Religion, euren Spiritismus und dient nun den Gott der Weißen. Aber ich glaube, dass wir Weißen auch, wenn wir wirklich den Herrn folgen, dass es uns ergehen wird, wie die Bibel sagt. Wissen Sie von einem Mann Gottes, der nicht Widerstand erlebt hat? War Dr. Martin Luther nicht vogelfrei? Haben Zeiten sich so verändert, dass das heute nicht mehr so ist? Wenn ein Mann Gottes nicht verfolgt wird und keinen Widerstand erlebt, ist er gar kein Mann Gottes. Wenn eine Erweckung nicht widerredet wird, dann ist das keine Erweckung. Sie können eine Erweckung daran messen, wie viel der Gegenstand ist und der Widerstand. Aber das soll uns nicht entmutigen. Der Herr sagt, freut euch, wenn sie Böses über euch reden. Freut euch, wenn sie gegen euch gehen. Hüpfet wie die Mastkälbe. Denn euer Lohn ist groß im Himmel. Aber wachen Sie nur darüber, dass Sie nicht leiden müssen wegen Ihrer eigenen Schuld. Dann bekommen Sie keinen Lohn. Dann gibt es keinen Lohn. Es hat noch keinen Propheten gegeben. Im Alten Testament, keine Männer Gottes im Neuen Testament, die das nicht erlebt haben. Aber die Krone bekommt man dann, wenn man durch das Leiden gegangen ist. Und das soll uns nur ermutigen und stärken, dass wir entschlossen vorangehen. In nicht weit von der Missionsstation ist ein Ort, der Kiezdrift heißt. Ich sage nicht weit, vielleicht sagen Europäer, es ist vielleicht weit, weiß nicht, 80 Kilometer entfernt. Für uns ist das nah. Da wohnte ein Mann, der sehr politisch war, mit politischem Hass im Herzen. Der sagte, Gott sei Dank, dass wir bald unsere Freiheit bekommen. Auch der Westen streitet für uns. Auch die Europäer, die streiten für uns. Auch die Russen. Bald haben wir unsere Freiheit. Und wenn wir die Freiheit haben, sind wir nicht mehr unter dem Gesetz. Dann sind wir frei. Und dann wird ein jeder Christ mit dem Spieß oder mit dem Dolch durchs Herz gebohrt. Das sagen die Freiheitskämpfe. Die sagen, dann sind wir frei, dann sind wir nicht mehr unter dem Gesetz, dann können wir das Blut der Christen vergießen. Das wissen manche Europäer nicht. Wenn in Afrika oder Südafrika die Rede von Freiheit ist, welch eine Freiheit das ist. Die Kommunisten, die wollen uns ja so gern befreien. Ich fragte eines Tages, ja, wovon wollen sie uns denn befreien? Da sagte, von ihrem Glauben. Ich sagte, danke schön, nun weiß ich, worum es geht. Trotzdem, der Widerstand dort war, war der Herr Jesus entschlossen hindurchzugehen. Und er sorgte dafür, dass alle das Evangelium hörten. Groß und klein. Jede Stadt. Jeder Ort. Auf dem Marktplatz, in den Synagogen. In den Schulen. Überall. Und dann das Wort im 36. Vers. Als er das Volk sah. Das Volk, nicht nur die ihn nachfolgten, sondern das Volk, jammerte es ihn. Denn sie waren wie die Schafe ohne Hirten, zerstreut. Sein Herz sozusagen zerbrach, als er die Not der Menschheit sah. In solchem Maße, dass er sagte, die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenig. Bittet doch den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Lieben Freunde, darüber möchte ich heute Abend reden. Es jammerte ihn. Und ich zweifle nicht daran, dass der auferstandene Herr auch heute noch fühlt den Jammer, den er vor 2000 Jahren gefühlt hat. Ich glaube fest daran, dass der Herr Jesus auch heute noch, dass es ihm heute noch um das Volk geht und dass das sein Herz erfüllt. Wie kann es sein, dass Jesus im Herzen eines Menschen ist und die Welt geht ihm nichts an? Könnte es sein, dass Sie Christ sind und das nicht spüren und das nicht fühlen, was Jesus gefühlt hat und Jesus gespürt hat? Es hat noch nie so viele Menschen gegeben in der Welt wie heute. Christen und Europäer sind dadurch, da sorgen sich darum, was wird aus der Zukunft? Keine großen Familien. Die Bevölkerung ist schon so groß, trotzdem der Herr gesagt hat, füllt die Erde. Aber einige befürchten, dass die Möglichkeit besteht, dass in den nächsten 10 Jahren fast die Hälfte der Menschheit in den Gräben sein wird. Und wenn sie noch nicht im Grab sind, aber dass sie alle von AIDS angesteckt sind. Es gibt schon Völker, die bis zu 80% AIDS haben. In Afrika gibt es viele Städte, wo die Hure zwischen 90 und 100% schon AIDS-Kranke sind. Einige Männer sagen, ungläubige Männer, dies ist das Ende der Menschheit. Das glaube ich natürlich nicht. Aber die Menschen, die sterben wie die Fliegen, die tun einem leid, die so in die Ewigkeit gehen und haben das Evangelium noch nicht gehört. Es hat noch nie in der Welt so viele Menschen gegeben wie heute, die noch nie das Evangelium Jesu Christi gehört haben. Was sagen wir? Es geht uns nichts an. Ja, das kümmert mich nicht. Der Herr Jesus mit 12 Jahren, als seine Mutter und Josef ihn 3 Tage lang gesucht haben und dann endlich im Tempel fanden, sagte die Mutter ihm, Kind, was hast du uns getan? Dein Vater und ich suchen uns schon 3 Tage und haben uns über dich gesorgt. Und nun finden wir dich hier. Sagte Mutter, weißt du nicht, wo ich sein muss? Weißt du nicht, dass ich sein muss in das, was meines Vaters ist? Das wusste der 12-jährige Knabe. Dafür schlug sein Herz. Da war sein Herz. Sagen Sie mir mal, wo ist Ihr Herz heute Abend? Wo ist Ihr Herz bis jetzt gewesen? Ist es da, wo Jesu Herz ist? Wie ist es möglich, dass Sie eins sind mit Christus, dass Sie sich Christ nennen können und ziehen in die gegenübergesetzte Richtung? Das, was in seinem Herzen geschlagen hat, das, was nicht in ihrem Herzen schlägt, dass ihn mit Jammer erfüllte, dass das nicht ihr Herz erfüllt. Gottes Herz schlägt für die Menschheit, schlägt für die Welt, für das ganze Volk. Dafür schlägt sein Herz. Darum ist Gott so weit gegangen, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, das Allerhöchste und Allerbeste uns opferte für die Welt. Was opfern Sie für die Welt? Für das Heil der Welt? Für die Seligkeit der Menschheit? Werden Sie ins Gebet getrieben? Beten Sie und ringen Sie darum, wenn Sie die verlorene Menschheit sehen, den Zustand der Welt ohne Gott, in eine ewige Verdammnis gehen. Oder spüren Sie das nicht? Geht Ihnen das nichts an, solange Sie glücklich leben und alles nach Ihrer Pfeife tanzt? Dann sind Sie glücklich. William Booth, der Leiter und Gründer der Heilsarmee, der sagt, oh, wenn ich doch nur meine Studenten eine Stunde lang über die Flammen und in den Flammen der Hölle halten könnte, dass das ihr Theologiestudium wäre. Danach wüssten sie, was zu predigen und was zu sagen. Der Mann, der versuchte nur, seinen Menschen das beizubringen und der Menschheit zu sagen, worum es geht, und sagte, eine Stunde in der Hölle wäre vielleicht von größerer Bedeutung als 7 Jahre Theologiestudium. Aber was sagen Sie? Der Herr sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Die Ernte ist groß. Haben Sie die große Ernte schon mal gesehen? Menschen sagen, ja, die Menschen sind so hart. Sie wollen nichts hören. Sie wollen das Evangelium nicht. Wir erleben das Gegenübergesetzte. Ich kann Ihnen sagen, es ist ein Gotteswunder, dass wir noch leben. Dass wir aussehen, wie wir aussehen, ist ein Gotteswunder. Oft haben wir nicht Zeit zum Essen, haben wir keine Zeit zum Schlafen, sind wir Tag und Nacht beschäftigt und können nicht durchkommen. Die Hunderte, die Tausende Menschen, die schreien um Hilfe. Ich habe einen Brief bei mir. Da schreibt der Mann, ich bin wie ein wandelnder Tote. Bitte hilf mir. Er sagt, ich bin eine Leiche, ich bin tot. Ich habe kein Leben. Ich habe kein ewiges Leben. Ich habe keine Vergebung. Ich habe keine Befreiung. Können Sie mir nicht helfen? So kommt der Schrei aus aller Welt. Wir müssen tot sein, um nichts zu fühlen. Wir müssen kein Leben haben, wenn die Welt in eine verlorene Ewigkeit stürzt und es geht uns nichts an. Wir müssen taub sein, um den Ruf Gottes nicht zu hören. Jesaja, der Prophet, einer der größten Propheten der Bibel, der sagt, er hörte die Stimme Gottes. Wen soll ich senden? Rief Gott hinein in diese Welt. Wer will mein Bote sein? Da antwortete der Prophet Jesaja, Herr, hier bin ich, sende mich. Er hat den Ruf gehört. Wen soll ich senden? In der Lutherbibel ist es etwas anders. Ich werde mal eine Bibel nehmen in eine andere Sprache, um das wortwörtlich übersetzen, wie es in einer anderen Sprache heißt. Da heißt es, die Augen Gottes gehen umher in alle Welt und er sucht nach einem Menschen, dessen Herz ganz an ihm ist, durch den er sich mächtig erweisen kann. Gottes Augen schauen in alle Welt. Er sucht nach Menschen, durch die er wirken kann. Gottes Ruf, er klingt auch heute noch. Wen soll ich senden? Die Arbeit ist groß. Womit sind Sie beschäftigt? Mit Ihrer eigenen Arbeit. Mit Ihren eigenen Zielen. Und Sie nennen sich Christ. Und Sie meinen, Sie sind Gottes Kind. Und er antwortete und sagt, hier bin ich Herr. Wissen Sie, womit Sie beschäftigt sein sollten? Oder leben Sie wie eine Kuh oder wie ein Tier, das Gras frisst und zufrieden ist, wenn der Bauch voll ist? Gehören Sie vielleicht zu denen, von denen Paulus sagt, einige wandeln als Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Gott ist ihr Bauch. Eigene Interesse, eigene Ziele? Lehnen Sie das von dem 12-jährigen Knaben, der sagte, Mutter, weißt du nicht, wo ich sein muss? Wissen Sie, wo Sie sein müssen? Wissen Sie, dass Gott Sie berufen hat, um Licht zu sein und Salz? Denken Sie, ich sage nicht, dass Sie sofort nach China gehen und nach einem anderen Land. Beginnen Sie, ein Zeuge Jesus zu sein, da wo Sie sich befinden. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein hier in Jerusalem und dann in Judäa, Samarien, bis an der Welt enden. Aber ich bin nicht Gott. Und wenn Gott einem sagt, du gehst nach Japan, dann folgen sie ihm. Wehe, wer den Ruf Gottes nicht folgt. Der Herr sah die Menschheit. Der Herr sah das Volk und es jammerte ihn. Sie waren wie die Menschen ohne Hirten, wie die Schafe ohne Hirten. Wissen Sie, dass Gott eines Tages das Blut der Menschen von ihnen fordern wird? Gott sagt, wenn ich zu den Gottlosen sage, du sollst dich bekehren, und er bekehrt sich nicht, fährt er ins Verderben, aber sein Blut werde ich von deinen Händen fordern. Wir sind schuldig. Genauso wie er Kain sagte, Kain, wo ist Abel? Er war daran schuldig, er hatte seinen Bruder gemordet. Wir sagen ja, wir haben aber noch keinen Menschen gemordet. Der Herr sagt, und die Heiden, sagen sie oft, wenn sie in die Beichte kommen, sagen sie, ich bin ein Mörder. Ich habe schlecht über einen Menschen geredet. Und mit dem, was ich gesagt habe, habe ich den getötet. Eine sagt, ich bin ein Mörder, aber ich habe ihn nicht mit dem Dolch gemordet, nicht mit einer Kugel, aber mit meinen Gedanken und mit meinem Benehmen und mit meinen Worten, mit meiner Reaktion. Und dann gibt es auch solche, die mit anderen natürlich gesündigt haben. Sie sündigen gegen Gott und die Sünde mit dem Menschen. Ist des Menschen tot. Und der Herr wird das Blut von ihm fordern. Und wenn Sie nicht mit ihm gesündigt haben, wenn Sie die Wahrheit kennen, der schwarze Bruder sagt, Sie sind auf dem Weg zum Himmel und sagen, ach, lasst den Heiden, kümmert euch über den Heiden nicht. Soll der nicht mit Ihnen ins Himmelreich hineingehen? Das ist der Auftrag Jesu Christi an seine Jünger. Betet, dass der Herr Arbeiter sendet. Die Ernte ist groß. Wie oft haben Sie da schon für gebetet? Wenn Sie selbst nicht gehen, den Ruf nicht haben, dann gehen Sie nicht. Aber eines können Sie nicht übersehen, dass das Gebot Jesu heißt, bete dafür und nicht halbherzig, sondern von ganzem Herzen. Beten Sie inbrünstig dafür, mit einer glühenden Retterliebe, Herr, sende deine Boten hinein in die Welt. Das Volk muss das Evangelium Jesu Christi hören. Sende deine Boten mit Vollmacht, dass die Menschheit in dieser unsere Zeit das Evangelium hört. Es war nicht länger als eine Stunde, nachdem der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond setzte, dass alle Welt, der ganze Globus, davon wusste. Es sind jetzt fast 2000 Jahre, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Dass er in dieser Welt, auf dieser Erde stand. Und es gibt noch zig Millionen Menschen, die noch nie davon gehört haben, dass Jesus gekommen ist in dieser Welt. Wie ist das möglich? Gottes Herz blutet für diese Menschen. Schauen Sie das Kreuz auf Golgatha an, wo Jesus blutet. Für die Menschen. Und was tun Sie darum? Und deswegen geht Ihnen nichts an? Wenn Sie sagen, Sie fühlen gar nichts, es geht Ihnen nichts an, damit beschäftigen Sie sich nicht, bedeutet das, dass Sie sich lossagen und trennen von Jesus Christus. Und dass Sie damit bezeugen, Sie kennen ihn nicht. Wie können Sie eins sein mit ihm? Wie kann er in Ihnen sein und Sie in ihm? Und Sie spüren das nicht. Die Menschheit geht verloren, stürzt in eine ewige Verdammnis und haben die Wahrheit nicht erkannt. Haben Sie von dem englischen Pfarrer gehört in England? Ich werde Ihnen nicht sagen, wie er heißt. Kann Ihnen aber heute Abend sagen, dass er in der anglikanischen Kirche war. Und kurz vor seinem Ende, er war schon ein greiser Mann und war schon so weit, dass er im Ruhestand gehen konnte. Eines Morgens erwachte er und fühlte nicht gut. Seine Frau, die spürte das gleich und merkte, das stimmt etwas nicht. Sie sagte, lieber Mann, fühlst du nicht gut? Da sagte doch, nach einiger Zeit fragte sie ihn wieder. Sie war eine der Frauen, die nicht locker lassen und nicht aufhören und immer wieder etwas sagen. Schließlich war er fast verdrießlich. Sie hielt und hielt immer wieder an. Dann sagte er, gut, dann werde ich dir sagen, was ist. Ich hatte einen furchtbaren Traum. Und dieser Traum, der macht mich krank. Ich träumte, ich sah Jesus auf seinem Thron herabkommen vom Himmel. Plötzlich wurden wir alle hinaufgerückt, den Herrn entgegen. Und dann nach einem Augenblick befand ich mich ganz allein vor dem Thron. Ich weiß nicht, was von den anderen geworden ist. Und er sagt, da schaute der Herr Jesus mich in die Augen, nannte mich bei meinem Namen und sagte, du, sag mir, du warst dein Lebtag Pfarrer. Du warst in verschiedenen Gemeinden. Wo sind all die Gemeindeglieder? Wo sind die Ältesten der Gemeinde? Wo sind die Frauen der Ältesten? Wo ist die Jugend? Wo sind die Kinder? Und er sagte, er konnte nichts darauf erwidern. Dann fragte der Herr Jesus, stellte er die zweite Frage. Wo sind alle die, deine Sekretärinnen, alle, die deine Frau und dir im Haus geholfen haben, die ein- und ausgegangen sind und die bei dir lebten, wo sind die? Und er sagt, er konnte nichts sagen. Er wusste nicht, was zu sagen. Und dann sagte der Herr, wo ist deine Frau? Und wo sind deine Kinder? Und ein Kind nach dem anderen, mit Namen genannt, vom Ältesten bis zum Jüngsten. Und hatte nicht eine kleine Familie, sondern mehrere Kinder. Und er schwieg, er sagte, konnte nichts sagen. Und dann sagte der Herr, schau zu meiner Linken. Und da sah er eine lange Schlange Menschen. Da erkannte mit Mal alle die Gemeindeglieder, wo er Pfarrer war. Und die gingen stracks und stürzten in einen tiefen Abgrund hinein. Der Schrei der Menschen, als sie ins Verderben hineinfielen, war unbeschreiblich. Sagt eine nach der anderen stürzte. Und dann sah er alle, die eine Hilfe waren bei ihm im Haus. Genauso. Und dann sah er seine Frau denselben Weg gehen und jedes seine Kinder. Und dann sagte der Herr, schließe dich dort an. Und als er seine Frau das sagte, er saß auf seinem Bett frühmorgens. Als er sagte, Herr Jesus sagte mir, schließe dich an dieser Reihe, da fiel er rückwärts und war tot. So ging der Mann in die Ewigkeit. Dies ist kein Märchen. So ging in die Ewigkeit. Wo sind die? Wenn es uns nicht kümmert, wo unsere Mitmenschen hingehen, ob sie mit Gott in Ordnung sind oder nicht, ob sie bekehrt sind oder nicht, müssen wir die Frage stellen, sind wir selber bekehrt? Ich war ein weißer Südafrikaner. Der Schwarze ging mir nichts an. Gar nichts. Aber das Erste, das geschah in meinem Herzen, als der Herr Jesus hineinkam, wurde etwas wach. Da sagte ich, ich wünsche mir, dass die Schwarzen das schmecken, was ich nun geschmeckt habe. Dass dieses Volk auch das erlebt, was ich erlebt habe. Das ist Jesu Herz. Er ist für die Menschen gestorben, hat für sie gelitten. Sein Blut ist für sie geflossen. Er hat alles verlassen, sein Vaters Haus, die ewige Herrlichkeit. Und ist arm geworden. Das ist Jesu Natur, das ist Jesu Wesen. Es jammerte ihn. Und wenn der in ihrem Herzen ist, werden sie das Gleiche erleben. Wenn sie das nicht kennen, dann müssen sie ein großes Fragezeichen stellen nach ihrem Christsein. Sagen, wie ist das bloß möglich? Er redet die Sprache und ich rede eine andere Sprache. Sind wir echte Christen oder nicht? Ist alles bei uns in Ordnung? Ist Christus wirklich in uns? Sind wir so eins mit ihm verbunden oder nicht? Lasst uns das lernen von diesem Pfarrer in England. Das ist nicht nur für die Pfarrer, es ist für einen jeden unter uns. Auch für die Eltern. Sie sind Vater, wo sind ihre Kinder? Sie haben eine Frau, wo ist die Frau? Sie, Frau, haben Kinder, wo sind ihre Kinder? Nun schließe ich. Auf der Missionsstation hatten wir eine Versammlung. Da waren circa 3000 Menschen. Ich habe nicht gewusst, dass da ein Pfarrer, da waren viele, aber dass diese besondere Pfarrer dort war. Er war ein führender Mann in seiner Kirche. Und da sagte ich Ihnen diesen, von diesem englischen Pfarrer. Nach dem Gottesdienst ging er heim und sagte, das hat er für mich, auf mich bezogen. Er sagte, der Mann, den will ich nie wieder hören. Mit dem Mann will ich nichts zu tun haben. Er sagte, dass seine Frau und die Leiterin in seine Gemeinde. Nach einigen Tagen, keine von uns wusste etwas davon. Nach einigen Tagen morgens hatte er die Gewohnheit, mit seiner Frau noch im Bett zu beten. Erwachte er, wollte mit der Frau beten. Er sprach zu ihr und als er gesprochen hatte, fiel er rücklings, rückwärts im Bett und war tot. Da kam der älteste Sohn am Tage des Begräbnisses und bat mich, die Beerdigung zu halten. Ich sagte, wieso? Ich weiß ja nichts. Warum soll ich? Sie haben ja ihre Prediger und Pfarrer. Nein, sie sollen. Und nachdem kam das ans Licht, dass sie von diesem Erlebnis erzählten. Lieben Freunde, dass es in England geschehen, ist in Afrika geschehen. Die Heilige Schrift sagt, lesen Sie mal im Hesekiel, Kapitel 3. Da werden Sie lesen, ich werde sein Blut von deinen Händen fordern. Möge Gott uns mit dem Geist Jesu Christi erfüllen. Mit dem Leben Jesu. Möge das Herz Jesu auch in unserem Herzen sein. Möge der Herr selbst in unserem Herzen sein. Was spüren wir in unserem Innersten, im tiefsten unseres Herzens? Ist es das, was Jesus hier zur Äußerung bringt? Ist das, was uns bewegt über alles? Ist das unser heißes Flehen? Herr, schenke doch, dass die, die deine Botschaft noch nicht gehört haben, dass sie das hören. mögen wir heute Abend, möge Gott schenken, dass wir seinen Ruf vernehmen. Lasst uns beten. Herr Jesus, als du das Volk sahst, warst du tief bewegt. Und wir hören, dass dein Herz mit Trauer und Jammer erfüllt war. Als du sie sahst wie Schafe ohne einen Hirten, gottlos in der Finsternis, ohne Leben, ohne Licht, ohne Weg, verirrt. Herr Jesus, schenke, dass wir, die wir uns Christen nennen, echte und wahre Christen sind und dass unser Leben davon zeugt. Amen.